Handeln ist ein Kinderspiel. Dieser These gehen wir im Podcast Dogs Go Swiss heute nach. Ich bin Martin Weiner, dein Gastgeber, und wie immer erfährst du hier als Arzt oder Ärztin alles zum Leben und Arbeiten in der Schweiz. Die heutige Folge wird gesponsert von Praxamed Center AG, dein Partner mit einem Rundum-Sorglos-Paket für eine Anstellung als Arzt oder Ärztin in der Schweiz. Und wie gehen wir dieser These heute nach? Wir gehen heute ans Eingemachte, ans Verhandeln, wenn du auf dem Weg in die Schweiz bist. Und Verhandeln ist ja etwas, wo wir vielleicht gar nicht so gerne machen. Oder wir haben so ein ungutes Gefühl dabei, machen uns aber viele Gedanken darum. Da es aber essentiell ist für deinen Erfolg in der Schweiz, kommen wir um das Thema nicht herum. Und ich habe mir gedacht, wenn schon dieses schwierige Thema für dich vielleicht, dann mit dem absoluten Verhandlungsprofi und Verhandlungsguru in der Schweiz. Er ist Buchautor, selber Podcaster und wirklich der Verhandlungsexperte rund um Verhandlungen im privaten, aber natürlich auch im wirtschaftlichen Umfeld. Und deswegen freue ich mich, dass ich ihn gewinnen konnte und sage ganz, ganz herzlich willkommen, Frédéric Mathieu, hier im Podcast Dogs Go Swiss.
Vielen Dank, Martin, für die Einladung.
Frédéric, Verhandeln ist ja nun wirklich so ein Thema, wo viele Glaubenssätze mitschwingen. Ich kann das nicht als Arzt gegenüber dem Klinikdirektor in der Schweiz. Oh Gott, da weiß ich schon gar nicht, wie das funktioniert. Wenn mal dein Buch und dein kompaktes Wissen in, sagen wir mal, 3 oder 4 Tipps zusammenfassen würden, was wären denn so Dinge, die du auf jeden Fall einem deutschen Arzt, einer deutschen Ärztin mitgeben würdest, wenn sie sich auf eine Verhandlung vorbereitet? Und Verhandlung würde ich da schon mal so definiert. Die erste Vorstellung auch schon im Spital ist ja letztlich ja die Vorstellung, die Vorbereitung für die finale Frage der Verhandlung. Passen wir zusammen? Setzen wir uns zusammen und gehen wir einen gemeinsamen Weg im Spital? Lass mal von deinem Wissen die Essenz raus, was wir mitnehmen können.
So quasi ein Gruß aus der Küche, ja? Also das mein Buch heißt nicht Verhandeln ist ein Kinderspiel, sondern dein Kinderspiel. Das K ist in der Klammer, und zwar auch genau aus dem Grund, weil es eben kein es ist ein Spiel, aber es ist eben kein Kinderspiel. Und es ist vor allem dann schwierig, wenn du die Regeln nicht beherrschst. Und es fängt ganz, ganz, ganz vorne an beim Thema Mindset, weil wenn du zum Beispiel nicht selbst von dir überzeugt bist, was du drauf hast, wird es sehr schwierig, jemand anderes zu überzeugen. Oder wenn du selber nicht denkst, dass du zum Beispiel dieses Gehalt wert bist, wird es sehr schwierig, jemand anderes davon zu überzeugen. Und so einer der häufigsten Glaubenssätze ist, ich habe mit Verhandeln ja nichts zu tun. Und Martin, heute ist Anfangs der Woche und gerade am Wochenende habe ich ein Seminar gegeben. Und da saß eine Ärztin, erste Reihe, und die kam danach zu mir und sagte, ja, ich bin ja Ärztin und das ist ja alles ganz klar vorgeschrieben und wir haben Lohnbänder und Verhandeln. Ich sage dem Patienten nur, mach dieses oder jenes und Verhandlungen mache ich ja gar nicht. Und dann habe ich mit der Frau weitergesprochen und dann hat die mir fast 1/4 Stunde lang dann erzählt, was sie momentan alles gerade für komplexe Verhandlungen durchführt. Sei es in Bezug auf, sie haben momentan viel zu viele Anfragen, sie wissen, sie können gar keine neuen Patienten mehr annehmen, da gibt's nonstop Verhandlungen am Telefon. Wenn dann halt Leute anfragen, dann gibt's die Klinikleitung, sind so 3 Teilhaber, die irgendwie miteinander die ganze Zeit verhandeln. Der eine möchte aussteigen, dort gibt's die ganze Zeit Spannungen und Gespräche. Dann gibt's in ihrem Team untereinander und am Schluss der 1/4 Stunde habe ich ihr gesagt, ja, aber was du mir gerade erzählst, ist, du bist momentan gerade in absoluten Tornado von Verhandlungen. Weil Verhandeln hat nicht nur mit dem Preis zu tun oder mit dem Gehalt, sondern Verhandeln ist natürlich überall, wo Menschen miteinander arbeiten. Und das kann innerhalb der Klinik sein, es kann mit Arbeitskollegen sein, mit den verschiedenen Funktionen untereinander, mit den Patienten und. Also Verhandeln ist im Prinzip jedes Gespräch, was unter Menschen stattfindet, jedes Meeting. Da geht es ja darum, um irgendwelche Ressourcen, Zeiten, Kapazitäten und so weiter einzuteilen. Und alles ist verhandelt. Und die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, dass wir 30 bis 40 Mal pro Tag verhandeln. Und ich bin überzeugt, dass ein Arzt oder eine Ärztin diese 30 bis 40 in einer Schicht mindestens überschreitet. Davon bin ich ganz sicher überzeugt. Also Verhandeln ist ein Spiel, und wenn du die Regeln nicht kennst, wird's halt schwierig. Es wird extrem schwierig. Also das Thema Mindset ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil viele halt gelernt haben, sei still, sei brav, das macht man nicht, das tut man nicht. Der häufigste Glaubenssatz auch, oder einer, den man oft hört, ja, in unserer Branche ist alles ganz anders, den höre ich dreimal pro Woche, stimmt auch nicht, weil überall sind ja Menschen dabei. Der Kontext ist anders, ja. Der Rahmen ist anders, ja. Und der Gegenstand vielleicht auch, aber es sind überall Menschen und diese Prinzipien wirken überall. Also das mal so zum Grundsatz, und vielleicht noch ein Punkt vorneweg. Wenn du halt jetzt etwas willst von jemandem, egal ob das die 3 Wochen Urlaub sind oder jetzt in einem Gespräch halt dein Gegenüber zu überzeugen, dann stellen sich die Menschen ja immer eine Frage, und das ist, was habe ich davon? Also wenn du dich ja bewirbst, musst du dir mal überlegen, okay, was habe ich denn anzubieten? Das machst du ja in Form von einem Lebenslauf, von einer Bewerbung, von einem Motivationsschreiben, was du mitbringst. Aber auf der anderen Seite ist ja auch jemand, der muss dir ja auch was verkaufen oder mit dich überzeugen, damit du dich dort überhaupt bewerbst und für diese Stelle dann am schlussendlich entscheidest, weil du als Bewerberin fragst dich ja auch, ja, was habe ich davon, dort zu arbeiten? Also es sind immer zwei Seiten dieser Perspektivwechsel, den schule ich sehr, sehr stark, weil es gibt ja immer, wenn zwei Menschen sich am Tisch sitzen, wollen ja beide was davon mitnehmen. Wenn sich jetzt jemand nicht für mich interessiert, dann würde die Person ja einfach eine E-Mail schreiben. Wieso sollten wir uns denn zusammensitzen? Das heißt, wenn du irgendwo eingeladen wirst für ein Gespräch, ist das sicher immer eine gute, sag mal so, ja, ein guter Punkt, weil man möchte dich kennenlernen, man möchte mehr über dich erfahren. Also irgendwas in deiner Bewerbung oder vielleicht war es ja eine Weiterempfehlung, hat die Leute ja dazu gebracht, dich einzuladen und ihre Zeit zu investieren, mit dir zu sprechen. Also das ist schon mal sehr, sehr positiv. Und auf der anderen Seite, weil das Spannende ist, ich war lange Zeit auf der Bewerbungsseite, dann habe ich die Seite gewechselt, heute bin ich Unternehmer und Leute bewerben sich bei mir. Es ist auf beiden Seiten, ist es eine Verhandlung, und es ist auf beiden Seiten schwierig. Weil vielleicht denkst du als Unternehmer, hey, hoffentlich sagt diese Person ja, weil das ist die letzte von diesem Bewerbungsdurchgang, die passen würde auf diese Stelle. Und vielleicht sitzt genau auf der anderen Seite die Person und denkt sich, hey, das ist die beste Klinik bisher. Der erste Eindruck ist wunderbar, die Mails, die Telefonate, es hat alles sehr gut gepasst. Hoffentlich gibt's noch nicht 7 andere. Und das ist immer so spannend, wenn man so in die Köpfe anschauen könnte. Am Verhandlungstisch würde man merken, dass beide irgendwie denken, hoffentlich macht der andere mit. Und das ist eine komplett andere Perspektive als die andere, wo man dann sehr oft sagt, ja, was habe ich denn anzubieten? Ich bin abhängig von der anderen Seite. Genau. Also dieses Perspektivenwechsel, das Thema Mindset, dass du selber überzeugt bist und halt eben auch diese Frage beantwortest. What's in it for me? Also was habe ich davon? Dass es halt um den Nutzen geht. Und genau, das mal so vorneweg, Martin.
Also es kann gut sein, dass dir ein Klinikdirektor in einer gestandenen Schweizer Klinik gegenüber sitzt und der eigentlich auch nervös ist, weil er dich gerne natürlich an Bord haben möchte. Mhm. Also diesen Perspektivwechsel mitzunehmen. Wie du sagst, man hat ja schon zusammen gefunden. Diese Person investiert ja nicht umsonst Zeit, um mit dir zu sprechen. Und da begegnet man sich ja schon auf Augenhöhe. Wenn ich jetzt aus Deutschland komme, für solche Gespräche, wie kann ich mich denn vorbereiten? Was würdest du empfehlen, wie man in so ein Gespräch reingeht? Also sollte ich ein klares Ziel für mich definieren? Sollte ich ohne klares Ziel reingehen, einfach mal mit einer gewissen Offenheit? Oder wie würdest du sagen, macht es schon Sinn, dieses von dir angesprochene Mindset vielleicht klar zu haben, wenn man ins Gespräch reingeht? Wie würdest du das angehen?
Also jedes Gespräch, jede Verhandlung ist ja mal eine Chance. Das heißt, dass diese Offenheit, die du ansprichst, diese Flexibilität, weil jetzt reden wir vom ersten Gespräch, das allererste Gespräch. Es gab vielleicht eine E-Mail, zwei, drei, es gab vielleicht ein Telefonat betreffend Terminfindung, aber jetzt gehst du mal dahin. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo dahin gehe, jetzt gehe ich zum Beispiel vor Ort in eine Klinik, habe dort ein Bewerbungsgespräch, also mache ich mich mal schlau über, wer sitzt denn mir gegenüber. Heute ist das sehr einfach. Man kann die Leute googeln, man findet über die Leute was bei LinkedIn oder sonst irgendwo. Du kannst auf die Klinik über unser Team, du siehst, wie die drauf sind. Du siehst vielleicht Fotos von der letzten Weihnachtsfeier oder was auch immer. Das heißt, du kannst dir schon mal, so wie die Webseite ist, so wie die Leute sich darstellen, kriegst du schon ein bisschen ein Bild, wie die wohl drauf sind. Lachen die überall oder sehen die überall aus wie 7 Tage Regenwetter? Gibt dir ja sicher auch so einen Einblick, wie die Stimmung da wohl sein wird. Das heißt, du kannst sehr viel in der Vorbereitung machen und du musst dir natürlich auch immer wieder überlegen, okay, es gibt so zwei Dinge. Das eine ist, was bringe ich mit? Was bin ich bereit zu geben? Heißt vielleicht, wenn du jetzt aus Deutschland kommst, bist du vielleicht Flexibilität betreffend Startzeitpunkt, Wohnort, also wo bist du überall bereit? Wo hast du Spielraum? Und wo vielleicht nicht? Was sind also Muss-Kriterien, was sind Kann-Kriterien, wo hast du ein Minimum-Ziel, ein Maximum-Ziel, und auf der anderen Seite möchtest du natürlich auch Sachen erfahren. Das heißt, du hast ja eine Stellenbeschreibung bekommen oder gesehen auf dem Inserat und da stehen ein paar Sachen drin, aber stehen viele Sachen dann nicht drin. Also welche Fragen sind noch offen? Was ist dir wichtig? Weil jedem Mensch ist was anderes wichtig. Es gibt wahrscheinlich auch unter den Ärzten Leute, die sagen, hey, ich will mindestens irgendwie, keine Ahnung, ein Wochenende pro Monat komplett frei oder zwei Wochenende frei. Ein anderer, der sagt, spielt mir weniger eine Rolle. Eine andere Person, die will vielleicht nur Teilzeit arbeiten, was auch immer. Da hat jeder eine andere Präferenz. Und was für dich, Martin, Nummer 1 ist, ist für mich vielleicht Nummer 3. Das heißt, diese Ziele für dich selber zu definieren, was ist mir am wichtigsten? Also nochmals, was will ich? Was sind meine Ziele? Was sind auch meine Fragen? Wo muss ich noch was rausfinden im Gespräch? Sind dann meistens halt so die zwischenmenschlichen Aspekte. Wird mein Vorgesetzter sein? Kann ich mal mit Mitarbeitern sprechen? Wie ist so der Eindruck vom Arbeitsort? Kann ich da mal durchgehen und so weiter? Vielleicht spätestens dann am zweiten Gespräch. Also all dieses, die Fristen, ab wann ist es und so weiter und so fort. Das heißt, all diese Aspekte. Und vielleicht noch, wenn du aus Deutschland kommst, ist es natürlich so, das erlebe ich selber halt auch immer wieder, von Deutschland und der Schweiz, was uns natürlich vereint ist, zumindest in der deutschsprachigen Schweiz, ist es die Sprache. Aber es gibt ja nicht den Schweizer. Es gibt auch nicht den Deutschen. Weil zwischen einem Hamburger und einem, der aus München kommt, ist wahrscheinlich genauso viel Unterschied wie einer aus dem Appenzell und einer aus dem Tessin. Das heißt, wir haben ja so viele, schon nur innerhalb unserer Länder, kulturelle Unterschiede. Und wenn ich dann halt mit jemandem aus Stuttgart verhandle, mit jemandem aus Dresden, ist auch wieder was anderes wie halt bei uns dann auch. Das heißt, es gibt nicht den Schweizer, es gibt aber auch nicht den Deutschen. Und ich vergesse nie, ich hatte im Studium einen Professor, der mich bei meiner Abschlussarbeit betreut hat, und der war Deutsche, also der war ein Deutscher, hat schon lange, lange, lange in der Schweiz gelebt. Und immer, als ich mit dem so Besprechungen hatte zu meiner Abschlussarbeit, bin ich immer hingegangen, top motiviert, habe dann aus meiner Schweizer Perspektive immer eins aufs Dach gekriegt und bin dann immer frustriert raus. Und so ging es das ganze letzte Semester, ging so durch. Und am Schluss habe ich eine Top-Bewertung gekriegt. Und dann hatten wir noch mal so ein Abschlussgespräch. Und das werde ich nie vergessen. Und dann fragt er mich so, und Herr Mathier, wie war denn das so mit der Zusammenarbeit und so weiter? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich war am Schluss dann schon überrascht, weil ich habe eine Top-Note, ich habe top abgeschlossen mit der Diplomarbeit. Und ich habe ihm gesagt, du, ich habe immer gedacht, ich bin immer motiviert hierher gekommen, habe immer eins aufs Dach gekriegt und bin dann traurig wieder raus. Und er so, wirklich? Und ich so, ja. Und er so, ja, für ihn war das immer so, er hat immer gedacht, ich habe den Jungen jetzt mal motiviert. Ich habe jetzt den mal motiviert. Und dann erzählt er mir das und dann haben wir beide gelacht und dann dreht er sich um ins Regal und nimmt ein Buch raus. Und das Buch war, glaube ich, Grüezi und Willkommen in der Schweiz. Das ist ein Buch über interkulturelle Kommunikation, das ein Deutscher geschrieben hat, der in die Schweiz ausgewandert ist. Und dann hat er so das Buch hingehalten zu mir und sagt mir, wissen Sie, Mathieu, Dieses Buch hat mir meine Frau gekauft. Ich habe das schon dreimal durchgelesen, bin jetzt schon seit länger als 10 Jahren hier, aber irgendwie kriege ich so das eine oder andere immer noch nicht gebacken. Und dann haben wir beide gelacht, dann war das halt auch gut so. Das heißt, nur wenn du aus Deutschland hierher kommst, in die Schweiz, geh nicht davon aus, dass die Leute gleich ticken, dass die Leute gleich drauf sind, weil es gibt schon nur allein, also ich habe einen sehr guten Freund, Martin, der ist vor 2 Jahren jetzt ausgewandert, in der Schweiz, den treffe ich immer wieder hier. Und der hat mir eben auch gesagt, hey, es ist so vieles anders, einfach anders, nicht besser oder schlechter, es ist einfach anders. Und das musst du dir einfach bewusst sein. Und was jetzt für dich besser ist, ist für jemanden vielleicht nicht besser und so weiter. Das heißt, schon nur mal, wie die Politik bei uns läuft, wie das mit den Versicherungen läuft, wie das mit den Steuern läuft und so weiter, wie die Kommunikation ist, diese Höflichkeitsfloskeln, diese vielleicht aus deutscher Sicht manchmal so, ey, komm mal zum Punkt, sag doch einfach mal, was Sache ist, oder? Also dieses KZP, hä? Also diese Direktheit, die zum Beispiel sehr viele vermissen. Also, dass ich einfach dessen Bewusstsein, es ist ein anderer kultureller Kreis, der ist vielleicht näher als jetzt Südamerika oder Asien, ganz klar, aber es ist trotzdem anders. Und sich einfach ein bisschen darauf vorzubereiten, vielleicht mit jemandem zu sprechen, und darum macht es ja auch Sinn, zum Beispiel mit dir, Martin, zusammenzuarbeiten, weil das macht das Leben einfach viel, viel, viel einfacher. Wenn du jemanden hast, der schon da ist, der den Weg schon vor dir gegangen ist. Weil was ich zum Beispiel auch immer wieder erlebt habe, jetzt mal weg von den Ärzten, ich war auch im Konzern angestellt. Als die Leute von Deutschland gekommen sind, die haben zum Beispiel immer viel zu wenig Gehalt verlangt. Weil sie natürlich immer aus ihrer Perspektive geschaut haben. Und in Deutschland ist es ja so, das Gehalt, was du ausbezahlt bekommst, da ist ja die Krankenkasse bereits bezahlt. Da sind ja, glaube ich, die Steuern auch schon bereits bezahlt, Martin. Martin nickt, gehe ich davon aus, dass das stimmt. Und dann kommen die hierher, mieten sich dann eine Wohnung und sagen, wunderbar, ich verdiene irgendwie 6.000, die Wohnung kostet 3.000, das ist ja perfekt, ich habe noch so viel übrig. Das sieht dann ein bisschen anders aus bei uns, was du dann an Miete noch bezahlen musst, was du dann Krankenkassen und Steuern selber zurücklegen, und spätestens im zweiten Jahr bekommt dann die meisten die Überraschung auf den Tisch, wenn dann so die erste richtige Steuerrechnung kommt von einem ganzen Jahr. Also es gibt dann halt schon sehr, sehr viele Unterschiede. Und vielleicht mal so, ja, es ist halt auch ein Unterschied, ob du in Zürich oder Basel dich bewirbst. Das ist ein Unterschied. Es ist, oder in Luzern, das sind einfach unterschiedliche Regionen. Dessen muss man sich bewusst sein. Also auch da wiederum, bereite dich vor, nimm dir so eine Person wie den Martin als Unterstützung, der dir dann hilft, das einzuschätzen, auch die Region, weil in der Schweiz ist es so, in der Region Zürich und Genf verdienst du massiv mehr, als zum Beispiel im Tessin oder im Jura, wo die schlecht bezahltesten Kantone sind. Aber du bezahlst dann halt auch in Zürich für eine 3,5-4,5 Zimmerwohnung das Doppelte und vielleicht sogar das Dreifache, als jetzt zum Beispiel im Tessin oder im Jura. Und in Genf wahrscheinlich sogar das 4-5-fache. Das heißt, das Gehalt, was du dann auf dem Papier, was viel höher ausschaut, ist dann auch wiederum nicht zu unterschätzen, was die Lebenshaltungskosten da drin sind.
Ich würde noch eine Sache ansprechen wollen. Ich bin immer sehr gut damit gefahren, auch offen meinem Schweizer gegenüber zum Beispiel zu sagen, dass ich jetzt eben aus einem anderen Kulturkontext komme und dass er oder sie mich ruhig darauf hinweisen kann, wenn jetzt irgendwie Missverständnisse sind, oder habe dann viele Sachen nochmal reflektiert und für mich zusammengefasst, damit ich auch sicher war, dass der Schweizer, der mir gegenüber war, auch das so verstanden hat, wie ich es gemeint habe, ne? Und ich erlebe immer wieder auch so Fragen wie, ja, was soll ich denn verschweigen? Ich habe ja noch Kinder und dann kommt noch mein Partner oder meine Partnerin mit. Ich würde das mal lieber gar nicht ansprechen. Und ich halte es da immer so zu sagen, nee, sprech das offen an, sprech auch diese Gefühle an, die familiäre Situation, weil genau dein Gegenüber, sehe das doch als Riesenchance. Vielleicht hat er ja noch einen Job für deinen Partner, deine Partnerin.
Genau.
Vielleicht hat das Spital ja einen Platz für den Kindergarten. Und wenn das nicht so ist, ja, dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Arbeitgeber. Würdest du das als Schweizer begrüßen, wenn so eine Offenheit ins Gespräch mit reinkommt? Oder wie würdest du das einschätzen?
Also das ist völlig unabhängig, ob es Schweiz oder Deutschland ist. Wenn du in einem Bewerbungsgespräch sitzt, dann sag, was du willst, dann sag, wie du das gesagt hast, was du willst, wie es dir geht, in dem Moment, wie du dich fühlst oder was du noch für Herausforderungen hast. Sprich das an. Weil, wenn du das nicht ansprichst, es ist ja trotzdem da. Es geht ja nicht weg. Weißt du, was ich meine? Es geht ja nicht weg. Weil ich als Arbeitgeber, ich will ja wissen, wie es um die familiäre Situation steht, jetzt um den Martin zum Beispiel. Und wenn ich weiß, dass der Martin in Deutschland seine Frau und seine Kinder da sind und er ist hier alleine, hat ein Studio, arbeitet 12 Stunden am Tag und pendelt jedes Wochenende zurück, dann weiß ich natürlich, dass der viel mehr gestresster ist, als wenn wir ihm zum Beispiel dann helfen und sagen, du, keine Ahnung, je nach Region hilft man dann bei, vielleicht sogar bei der Wohnungssuche, bei sonst irgendwas, weil wenn du jetzt mal eine andere Branche anschaust, wenn du mal jetzt zum Beispiel in die Chemie, Pharma oder Engineering, Maschinenbau gehst, da gibt's Unternehmen, die international sind, die haben im HR Personen, die den gesamten Familienumzug unterstützen und helfen. Warum? Weil sie wissen, wenn du happy bist im Job, ist das eine Sache. Wenn die Familie nicht happy ist, also die Frau zum Beispiel Mühe hat, oder auch umgekehrt kann auch die Frau sein, die Ärztin ist und arbeitet, der Mann, spielt ja gar keine Rolle. Wenn das Umfeld nicht happy ist, dann kann es sein, dass dadurch halt du in einem Jahr wieder weg bist. Weil das haltet kein Familienmensch aus. Wenn das Umfeld nicht happy ist mit deiner Jobwahl, dann wird das eine kurze Sache von 1-2 Jahren. Und daran habe ich auch kein Interesse. Das heißt, wenn du mir das offen sagst, zum Beispiel, du, ich möchte mal das erste Halbjahr mal hierher kommen und erst dann die Familie nachziehen, weil zum Beispiel, nehmen wir mal an, es ist jetzt, Anfang des Jahres, die Kinder sollen zum Beispiel noch das Schuljahr fertig machen und dann erst im Herbst nachziehen. Wenn ihr das weißt, dann kann ich ja dir, Martin, zum Beispiel sagen, hey, bei uns gibt's im Fall eine Chefärztin, die hat einen ähnlichen Fall gehabt. Du kannst gerne mal mit ihr sprechen. Das heißt, du wirst ja nicht wegen dem nicht angestellt. Und wenn das ein Kinderkriterium ist, ist es sowieso der falsche Arbeitgeber. Oder? Also, das ist unabhängig davon. Weil, stell dir mal vor, ich möchte noch eine Weiterbildung machen und ich sage dann dem Arbeitgeber, hey, es gibt da eine Weiterbildung, die ist mir wichtig, die möchte ich machen. Und der Arbeitgeber sagt dann zum Beispiel, ah nein, das ist nicht möglich. Ja, dann will ich doch das jetzt wissen, nicht erst in 6 Monaten, wenn ich schon da bin. Und auf der anderen Seite ist dann vielleicht der Arbeitgeber der sagt, ja klar, wir finden das toll, das würde uns auch helfen, diese Weiterbildung. Und bei uns gibt es schon 2, die haben das gleich gemacht. Kannst auch mit denen widersprechen. Also gibt es da plötzlich auch wieder eine Chance. Das heißt, da das nicht zu sagen, ist sicher falsch. Es gibt in der Vorbereitung Punkte, wo du dir überlegen musst, teile ich das oder teile ich das nicht? Ich würde jetzt zum Beispiel nie teilen, hey, ich schaue mir noch 7 andere Orte an und ich weiß nicht, wie es ausschaut und so weiter. Du musst schon immer sagen, dass du mehrere Optionen anschaust, aber es will natürlich auch niemand hören, dass du Prio 4 bist. Das würde ich zum Beispiel nie sagen, das macht ja null Sinn. Oder? Aber die anderen Sachen würde ich sicherlich sagen. Dann fragen, hey, zum Beispiel, habt ihr heute bereits schon jemanden, habt ihr bereits schon Fachpersonal aus dem Ausland? Das wird in der Schweiz in jeder Klinik der Fall sein, die schon Erfahrung gemacht haben und sagen, hey, wie habt ihr das gemacht? Bietet ihr da Unterstützung? Wie schaut das dann konkret in der Praxis aus? Und dann stellst du eine Frage und dann kriegst du diese Antwort. Also stell immer eine Frage zum Beispiel in der Verhandlung, wenn du was wissen möchtest, wie würde das denn ablaufen? Dann hörst du einfach mal zu. Und vielleicht ist das ja sehr vieles schon erledigt. Und der zweite Punkt ist, wenn du jetzt sagst, du, ich bin Familienvater, ich mache mir ehrlich gesagt dann ein bisschen Sorgen, wie das dann ausschaut, weil kommt die Partnerin mit, die Kinder aus der Schule, das Umfeld, die Freunde und so weiter verändern sich da. Wenn ich das offen anspreche, dann habe ich die Chance, dass mein Gegenüber dann auch Empathie für das Thema hat und findet dann vielleicht flexiblere Lösungen, wo dann eben ist, ja schau, du musst jetzt nicht am 1. Juli anfangen, komm doch 1. August, weil die Schule fängt Mitte August an, da finden wir dann Weg. Dann hat das Gegenüber auch ein viel besseres Verständnis, was du jetzt gerade brauchst und kann dir vielleicht Vorschläge machen, die das Gegenüber gar nicht machen kann, wenn sie nicht weiß, was deine Situation ist.
Also ich habe das auch schon erlebt,
sag, wie es ist. Ja?
Dass dann das Spital gesagt hat, ja, wenn die Familie kommt und ihre Frau noch eine Arbeit sucht, dann würden wir ihnen gar nicht empfehlen, dass sie beide 100% arbeiten, weil sie müssen ja noch die Eingewöhnung der Kinder begleiten. dann bieten wir ihnen so eine Übergangslösung an. Da steigen sie eben erst bei 60% ein und dann quasi stufenweise das Pensum hochzufahren, damit eben die Situation zu Hause passt. Das hätte sich der Arzt in dem Fall nie getraut, selber zu fragen, sondern da spielt dann eben auch die Erfahrung vom Spital eine Rolle. Aus anderen Fällen, wo sie das begleitet haben, wo es vielleicht auch nicht gut funktioniert hat.
Richtig. Und du hast natürlich die Chance einer Beziehungsaufbau, weil wenn ich jetzt meine Sorgen teile, als, sagen wir mal, als Mutter oder als Vater, dann ist die Chance ja groß, dass auf der anderen Seite auch ein Vater oder eine Mutter ist, die das nachvollziehen kann. Und somit hast du halt auch da wieder eine Beziehungsaufbau und das ist etwas vom Wichtigsten in der Verhandlung, dass man einen Rapport schafft, dass man eine Beziehung zum Gegenüber aufbaut und das erhöht dann auch wieder die Chance, dass du einen Job kriegst, weil man sich besser versteht. Das darf man auch nicht unterschätzen.
Ich habe oft das Gefühl, das ist so ein bisschen die Angst vor der Absage. Und da muss ich dann immer ein bisschen hart intervenieren und sagen, ja, aber machen Sie sich da doch um die Dritten keine Sorge. Also Sie müssen sich nicht mir gegenüber rechtfertigen, wenn ich Ihnen eine Stelle besorgt habe und Sie sagen die ab. Sie müssen sich nicht gegenüber der Klinik rechtfertigen. Sie rechtfertigen sich nur sich gegenüber. Und wenn Sie durch diese Fragen, das ist ja ein guter Tipp von dir, herausfinden oder das fühlen, dass zum Beispiel die Kinderbetreuung gar kein Thema ist, wo nicht drüber nachgedacht wird in der Abteilung, ja, dann sagen Sie das halt offen. Und wenn Sie noch immer noch das Gefühl haben, dann ist es nicht der richtige Job, dann such mal was anderes, oder? Und das finde ich eigentlich wichtig, diesen Glaubenssatz loszulassen, ich muss dann irgendwie das bekommen. Nein, dann bekommt man halt woanders eine Chance. Ne?
Richtig. Und nochmals, um zurückzugehen zum Anfang. Wenn du dich beworben hast und du hast einen Wohnort in Deutschland, jetzt bewirbst du dich irgendwo in einer Klinik in Zürich, dann sehen die ja da im Lebenslauf, dass da noch ein Umzug stattfinden muss. Das heißt, du wirst eingeladen zum Gespräch, das heißt, die laden dich ein und wissen schon, dort gibt's dann noch die Auswanderung, die gemacht wird. Und das wissen die ja schon. Wenn es nicht okay wäre, würden sie dich ja gar nicht einladen. Und wir sind in einem Land, das einen ganz krassen Fachkräftemangel hat. Und da sind die Arbeitgeber halt auch viel flexibler als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Und in dem Bereich, wo du tätig bist, sowieso. Das heißt, da werden Lösungen für dich gesucht. Und es ist halt immer so, wenn du halt jemanden vor Ort dann kennst, und das ist der Arbeitgeber. Also eine Auswanderung ist sicher am einfachsten, wenn du einen Arbeitsvertrag hast, einen Arbeitgeber hast, weil du dann direkten Zugang zu einem Netzwerk hast. Das ist viel, viel, viel einfacher, als wenn du halt sonst irgendwo auswanderst ohne dieses Thema mit der Arbeit, dann wird es dann sehr, sehr, sehr schwierig. Ja. Ich habe jetzt in meinem privaten Umfeld jemanden, der wandert auch in die Schweiz aus Deutschland, das ist aber nicht im Klinikbereich, sondern Maschinenbau, und der wandert aus, den vor kurzem kennengelernt, zufällig, und der hat dann gesagt, ja, meine Frau und der Sohn kommen auch mit, und als er dann dem Arbeitgeber gesagt hat, du, wie sieht's denn eigentlich aus, meine Frau kommt auch mit, haben die gefragt, ja, gib mal den Lebenslauf von ihr. Und jetzt wird die in der gleichen Firma, einfach in einem anderen Gebäude, andere Abteilung, weil du willst ja die Frau nicht jeden Tag die ganze Zeit 24 Stunden sehen, oder? Also in gleicher Firma, aber es ist eine große Firma, komplett andere Abteilung, wo sie dann sagt, hey, du kannst dort anfangen, der Mann arbeitet dann dort, du da. Also zack, war dieses Problem erledigt. Und jetzt kommt genau der Fall. Netzwerk. Ja, absolut. Und jetzt kam der Fall, dass die Frau gesagt hat, hey, aber hey, das ist eine neue Wohnung. Ich möchte mich zuerst mal häuslich einrichten. Ich möchte meinen Sohn die ersten paar Wochen begleiten in die Schule, dem möglichst das einfach machen, damit er dann, also nicht von Tag eins, das ist die Schule, toi, toi, toi. Mama geht jetzt arbeiten oder so. Ja, und dann hat der Arbeitgeber gesagt, ja, aber dann machen wir das so, dann startet ihr Mann am 1. März und sie einfach 3 Monate später, wäre das gut für sie. Und sie hat gesagt, ey, dass das überhaupt möglich ist, dass das überhaupt, ja, das ist dann nur möglich, wenn du das einfach sagst. Einfach, das ist eine Forderung.
Und Teil der Verhandlung. Und wartet man, ja. Also das ist nicht so, dass man dann sagt, wegen 3 Monaten scheitert das jetzt, genau.
Absolut nicht.
Ich habe noch eine ganz kuriose Szene erlebt. Ich habe einen Arzt begleitet und dann schreibt er, ja, ich bin gerade hier raus, sitze gerade im Café, also es klappt. Dann sage ich, ja, jetzt ungünstig, Sie sitzen im Café, ne? Sie können nicht offen sprechen, aber schreiben Sie mir doch mal, was Sie beim Salär verhandelt haben. Und da sagt er, nein, das haben wir gar nicht besprochen. Ich sage, Entschuldigung, wie bitte? Sie haben eine mündliche Zusage im Gespräch gemacht. In der Schweiz ist eine mündliche Zusage bindend. Das ist eine, also das ist Vertrauensvorsprung vom Arbeitgeber. Formal kommt dann noch der Arbeitsvertrag, aber man setzt das auf Sie. Wie können Sie aus einem Gespräch rausgehen und zentrale Punkte für sich nicht geklärt haben? Sie können das doch jetzt gar nicht mehr nachverhandeln. Siehst du das auch so? Also es gibt doch Punkte, die muss ich geklärt haben. Da kann ich doch nicht dann noch sagen, oh, jetzt liegt mir der Arbeitsvertrag vor. Aber Entschuldigung, jetzt möchte ich nochmal über das Gehalt sprechen und über das Pensum muss ich auch nochmal sprechen. Welche Punkte müssen im mündlichen Gespräch vereinbart sein, zumindest aus Sicht vom Arzt, der Ärztin, wenn ich sage, ja, ich gebe Ihnen meine Zusage? Wo muss dann auch der Deal festgemacht werden?
Also den Arzt, den du begleitest, ist kein Einzelgänger. Weil, also es ist nicht, also weil ich sag's mal so, das ist wieder das genau gleiche Thema, Angst vor einer Absage. Und kommt natürlich auch immer darauf an, wie du aufgewachsen bist und welcher Generation dass du angehörst. Weil wenn du so, sag mal so, zu einer Generation angehörst oder im Umfeld aufgewachsen bist, wo halt der Chef, die Chefin quasi, oder halt früher war es der Pfarrer im Dorf oder der Lehrer oder die Lehrerin, so die Machtperson, die Autoritätsperson in der Gesellschaft war, ist es halt so, dass sehr viele immer noch denken, ja, Gehalt muss nicht ich ansprechen, das muss die Firma ansprechen. Das heißt, man wartet dann, dass die andere Seite was macht. Und ich sage da immer meinen Spruch, wer erwartet, der wartet. Das heißt, dann wartest du irgendwann mal bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und dann kriegst du dann vielleicht einen Vertrag, da steht eine Zahl drin. Im besten Fall bist du dann happy, weil das ist in dem Bereich, wo du dir das vorgestellt hast. Im schlechtesten Fall steht dann eine Zahl, mit der hast du nicht gerechnet. Und das wäre ja total fatal, irgendwas zu kaufen, wo du den Preis nicht kennst oder den Vertrag mündlich zuzusagen, wo dann von dieser Fakt, der ja sehr, sehr wichtig ist, nicht klar ist. Das heißt, es liegt bei dir, es liegt bei dir. Meine Empfehlung, erstes Gespräch, das allererste, ist ein Kennenlernen. Und das ist das erste Date. Erzählt mal, was ihr so macht, ich erzähl mal, was ich so mache, wie sieht denn das hier aus, wie sieht denn das weitere Vorgehen aus, wie steht die Möglichkeit und so weiter. Und wenn jetzt in dem Fall der Arbeitgeber mir nicht das Thema Gehalt anspricht, dann kommt ja irgendwann mal am Schluss die Frage, gibt es sonst noch was? Und hier sagst du, ja, betreffend Gehalt, wo sind wir da? Zum Beispiel. Also wenn du jetzt eine konkrete Vorstellung hast, dann sag die, wenn du keine hast, weil du auswanderst und nicht genau weißt, was darf ich verlangen und so weiter, dann hör dir das mal an. Also, in welchem Bereich sind wir denn? So. Und dann im zweiten Gespräch geht's ja dann wirklich konkreter. Oft ist es so, im zweiten Gespräch ist dann wirklich quasi Aufgabenbereich, Startdatum. Und. Da wird's ja konkreter. Am Anfang ist es ein Kennenlernen. Deshalb ist heute auch oft das erste Gespräch online, weil das ist unkompliziert, das ist schnell machbar, das ist auch kostengünstiger, als anstatt wenn du in die Schweiz reisen musst und so weiter. Ist heute sehr oft eine halbe Stunde, 45 Minuten, mal kennenlernen. Erzähl mir mal, was darüber stimmt, die Chemie grundsätzlich, ein paar Punkte und dann das zweite Gespräch. Und spätestens beim zweiten Gespräch musst du wissen, was das Gehalt ist. Weil das Gehalt, oder sag mal, der Vertrag ist ja ein Gesamtpaket. Da ist die Zeiten, das ist der Schichtbetrieb, falls es einen gibt, dann gibt's die Ferien, dann gibt's einen Bonus oder ein 13. Monatsgehalt oder ein 14. Monatsgehalt, was auch immer, ist so überall ein bisschen anders, dann musst du ja dieses Gesamtpaket kennen. Den Umfang des Deals muss klar sein. Und wenn der dir nicht gesagt wird, dann musst du danach fragen. Weil alles andere wäre ja fatal. Ich habe das einmal erlebt, wo ich so quasi, das war erster Job nach dem Studium, haben wir uns über das Jahresgehalt, habe ich so gesagt, ich will von so bis so viel. Und dann kam der Vertrag und dann stand da ein Arbeitsort drin, der war 30 Minuten weiter entfernt als der Hauptsitz. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich hatte den Vertrag mit Zahl alles drin, Arbeitsort, weil das Bewerbungsgespräch war immer am Hauptsitz, der Arbeitsort selber war aber dann weiter. Und das war zu einer Zeit, da gab es noch kein Homeoffice, da war das noch kein Thema. Heute wäre das wahrscheinlich egal. Aber damals habe ich dann einfach angerufen und gesagt, Sie, liebe Frau vom HR, wir haben alles besprochen, das ist der Preis drauf, aber ich habe das mal durchkalkuliert. Ich fahre pro Woche, ich weiß es nicht mehr, wie viel es fahren. Pro Tag waren sicher 5 Mal also pro Tag sicher 100 Kilometer mehr hin und zurück für die 30 Minuten zusätzlich. Ja, und 100 Kilometer mehr pro Tag mit Stau und so weiter und so fort. Mindestens 1 bis 2 Stunden mehr Aufwand pro Tag für mich, wo ich dann damals nicht Fußball spielen konnte, nicht im Privaten was machen konnte. Aber ich einfach gesagt, hey, der, auf die Zahl da müssen jetzt noch 500 Franken drauf. Weil sonst ist das, also das war das Monatsgehalt damals. Sonst ist das Auto einfach nicht drin und die Zeit nicht bezahlt. Das muss jetzt einfach noch rein. Es gab es ein Hin und Her und schlussendlich habe ich es gekriegt. Weil einfach auch da musst du dann halt aktiv werden, weil der Vertrag war ja da, die wollten ja mich. Ich ging davon aus, wenn es da noch andere Kandidaten gab, haben die den wahrscheinlich schon abgesagt. Und jetzt kommt der Vertrag vom Tisch, es kann ja weiter verhandeln. Die, wahrscheinlich haben die intern schon gesagt, du, der Martin, der kommt. Und jetzt kommst du und sagst du, den Punkt haben wir gar nicht besprochen. Also da würde ich dann schon nochmal drüber sprechen mit euch. Das heißt, es ist dein Job, darüber zu sprechen, nachzufragen. Ich habe das damals zum Beispiel nicht gemacht, weil es war der erste Job nach dem Studium, war Finanzkrise, da war ich froh, dass ich was hatte. Habe ich da nicht so genau nachgefragt, wegen dem Standort und gedacht, ja, das war wahrscheinlich schon hier in dem schönen Gasgebäude. War es dann nicht.
Wenn man den Schritt dann geschafft hat, Frederik, man ist ja immer noch in einem, wie du gesagt hast, anderen Kontext. Das kommt drauf an, in welcher Abteilung man ist, in welcher Region, wie in der Abteilung, im Spital beispielsweise auch die Kultur ist. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen? Soll man da sich ein Schweizer so zu rannehmen, sag mal, ist ein Kollege oder die Sekretärin oder jemand aus der HR und sagen, du, ich hätte vielleicht so ab und an so ein paar Situationen, wo ich das Gefühl habe, da ist irgendwie, die verstehe ich nicht, wo ich nachfragen kann. Also dieses Verhandeln dann auch lernen vor Ort. Hast du da noch ein paar Tipps? Weil du hast ja selbst gesagt, Verhandeln hört ja dann nie auf. Ich habe dann Patienten, ich habe Kollegen, wo man das auch so ein bisschen dann im neuen Umfeld, in der Probezeit am Anfang lernen kann, ohne dass das so einem, das wird einem ja nicht böse genommen, oder? Es ist wie beim Präsidenten, 100 Tage hast du Zeit, Amtseinführung, genau. Da darfst du machen, was du willst. Was hältst du denn da noch für einen Tipp, wenn ich dann den Sprung so geschafft habe? Weil ja viele auch immer damit hadern, so diesen Anschluss in der Schweiz zu finden. Und ich denke, das hat oft auch was mit Kommunikation und falschen Verhandlungserwartungen zu tun.
Also ich sag's mal so, wenn du halt irgendwo bist, wenn du jetzt dem Schweizer sagst, lieber Martin, wenn irgendwas ist, sag mir das bitte. Sonst wird der Martin als Schweizer sagen, ja, ich sag dir das. Der wird dir das aber nie sagen. Weil ich weiß ja noch nicht genau, was du für ein Typ bist. Das heißt, dieses aktive Feedback einholen kommt auch immer auf die Kultur drauf an, wo du bist. Es gibt Unternehmen, ist auf der ganzen Welt so, die haben eine offene Feedback-Kultur, da wird das sehr, sehr stark gelebt. Feedback ist aber auch geht auf beiden Seiten. Das heißt, du darfst das auch aktiv anfragen. Das heißt, was immer zum Beispiel funktioniert, wenn man ein Teammeeting hat, dann wirst du ja ziemlich schnell merken, die Chance ist groß, dass in der Klinik, wo du bist, dass es noch weitere Deutsche gibt, die bereits ein paar Jahren da sind. Dann frag die, weil die sind den Weg vor dir gegangen. Die können dir sicher ein paar Storys erzählen, oder? Wie das so gelaufen ist. Frag den Martin Werner, der ist genau seine Kompetenz. Das würde ich zum Beispiel auch machen. Und wenn du dann halt irgendwo zu einem oder anderen Menschen einen guten Draht hast, das hat man ja dann immer. Zu so einen, zwei, drei, da hat man einen super Draht, dann fragt man die mal so an der Kaffeemaschine, du, ich bin jetzt 3 Wochen hier. Ist dir was aufgefallen? Mache ich was irgendwie anders? Und so weiter. Oder hast du vielleicht einen tollen Vorgesetzten, den du mal fragen kannst, du, hat dir mal was jemand gesagt? Wie komme ich so bei den Leuten an? Sag mir das doch mal, hä? Weil sonst wartet man dann 3 Monate und nach 3 Monaten gibt es dann eine Standortbestimmung oder ein Probezeitgespräch und dann heißt es dann irgendwie, keine Ahnung, deine rote Mütze, die passt den Leuten nicht. Frag doch vorher mal nach. Warte doch nicht auf diese offiziellen Punkte und das mit der Mütze ist nur ein Sinnbild. So. Und das ist genau das Gleiche, wenn die Leute irgendwie, wenn ich einen tollen Mitarbeiter habe, und der macht im Februar eine tolle Arbeit. Das Mitarbeitergespräch ist aber auch im Oktober. Dann warte ich ja auch nicht bis im Oktober, bis ich dem sage, war toll, das Projekt und so weiter. Das heißt, Instant Feedback ist ganz, ganz wichtig und das kann man auch abholen, das kann man auch einfordern. Aber immer so in einem guten Moment, das ist dann beim Feierabendbier oder an der Kaffeemaschine oder mal, wenn man ja, einfach mal so jemanden zur Seite nehmen, vier Angespräche und sagt, so, erzähl mal, wie bin ich so angekommen und so weiter und so fort. Und das, egal ob du jetzt Deutscher bist oder Schweizer, weil in dem Moment, wo du die Firma wechselst, dann ist es ja immer eine andere Kultur. Wenn du die Klinik wechselst, kannst du im genau gleichen Job sein, in einer anderen Klinik, du kannst das gleiche Material, gleiche Werkzeug, das genau gleiche Gebäude, aber schlussendlich machen die Menschen die Kultur, die dort sind. Das heißt, du kannst auch innerhalb von einer Klinik zwei Stockwerke runtergehen und dort ist eine ganz andere Stimmung. Das kennt ja jeder. Das heißt, da diese Kultur zuerst mal zu schauen, wie ist das? Vielleicht auch am Anfang mal was über sich zu erzählen, wer man ist und so weiter, sich ein bisschen offen zu zeigen, dass die Leute auch wissen, ach so, das ist ein toller Typ, ach und so, und der hat diese Hobbys und einfach mal etwas auch erzählen, mal was mitbringen, mal was, ja, einfach sich offen zeigen und sehr viele Fragen stellen. Weil etwas, was zum Beispiel niemand braucht, sind Klugscheißer. Klugscheißer, ich mache dir ein Beispiel, wenn dann Leute bei jedem Satz sagen, weißt du, früher, dort, wo ich vorher gearbeitet habe, haben wir das so gemacht. Das will niemand hören. Weil wenn es da so toll gewesen wäre, wärst du ja immer noch dort und ihr nicht hier. Oder so,
wenn du
so
dann
etwas
noch sagst, früher in Deutschland, in meiner Klinik, genau, dann hast du gleich verloren, oder?
Genau.
Das ist nochmal,
genau,
dann topst du alles, ja.
Absolut. Also ich habe die Erfahrung mal live gemacht. Wir hatten einen Projektleiter gehabt aus Deutschland und der hat die Sätze meistens gestartet mit in Deutschland haben wir das immer so gemacht oder in Deutschland haben wir das und das, also da waren wir viel besser. Und der hat das so lange immer mal wieder gemacht, bis dann plötzlich einem von unseren Führungskräften, das war einer aus der Romandie, der hat dann so auf gebrochenem Hochdeutsch gesagt, nicht auf gebrochenem Hochdeutsch, auf französisch gefärbten Hochdeutsch gesagt, du, mein Lieber, wenn da in Deutschland alles besser ist, wieso bist du dann nicht da? Wieso bist du hier? Weil etwas ist hier ja besser, sonst kannst du ja gehen. Und dann haben wir alle gelacht und so weiter und dann war er so ein bisschen erstaunt und eine Woche, zwei später hat er mir mal dann gesagt, ey, das war mir gar nicht so bewusst, dass ich das immer sage, weil das ist ja nervig, wenn du einen hast, einen Klugscheißer, der dann immer sagt, da ist es immer besser. Ja? Weil sonst hättest du ja nicht gewechselt. Also das ist zum Beispiel so ein kleiner Punkt. Ja.
Und ich finde, da hat die Person noch Glück gehabt. Weil ich habe es auch erlebt, die Schweizer Höflichkeit ist sehr geduldig. Also man hört sich das lange an, lächelt freundlich und hat eben diese Höflichkeitsform an sich, so dass der Deutsche das überhaupt nicht merkt. Und das kann auch dazu führen, dass dann gesagt wird, am Ende der Probezeit, also wir trennen uns. Ne? Also es muss ja, die Chemie muss ja stimmen. Ich finde das eigentlich schön, dass es ihm dann irgendwann gesagt wurde und er es verstanden hat, weil dann hat er noch die Möglichkeit, das mitzunehmen und zu lernen. Ne? Das ist vielleicht hart, aber da kann ich aus Erfahrung sagen, in die Fettnäpfchen trittst du in jedem Land, wenn du auswanderst, weil ja, du bist da halt nicht groß geworden. Das ist einfach so.
Ist so.
Frederik, ich versuche mal zusammenzufassen. Punkt 1, Punkt 2, es gibt deinen Podcast Erfolgreich Verhandeln. Es gibt dein Buch Verhandeln ist kein Kinderspiel, was unbedingt eine Empfehlung von mir ist, wenn dich das Thema grundsätzlich interessiert. Und ich nehme mal mit für mich und für alle, die zugehört haben, es beginnt in deinem Kopf. Bist du dir klar, was du möchtest? Bist du dir klar, was dein Wert ist? Das ist die Basis. Bereite dich vor auf die Gespräche, mit wem sprichst du, was möchtest du, was sind offene Punkte und traue dich zu fragen und über die Fragen deine offenen Punkte zu klären. Sei das die Kinderbetreuung, sei das das Gehalt. Sehe es als eine Chance, denn wenn die Person mit dir spricht, investiert sie Zeit und Zeit ist wertvoll. Das heißt, es gibt ein Interesse an dir. Sehe es. Ja, mit vielleicht ein bisschen aufgeregt ist man wahrscheinlich immer, aber auch der Gegenüber ist aufgeregt, weil auch das für ihn eine Chance ist, die richtige Person zu finden. Das nehme ich mit und für die Inputs schon mal und deine Zeit, Frederik, ganz, ganz lieben Dank. Das ist wirklich großartig. Danke dir.
Danke für die Einladung, Martin.
Und wenn du jetzt sagst, das, was ich von Frederik gelernt habe, ist also nicht nur für mich super, teile das gerne, erzähl von der Folge, erzähle vom Podcast. Ich bedanke mich, hast du reingehört, wieder zugehört. Sag beste Grüße, Gesundheit, dein Martin Werder und einen schönen Tag dir. Tschüss.